Meta 4, also geschrieben Meta 4. Das lohnt sich auf alle Fälle. Ein finnisches Ensemble, finnisches Streichquartett, das immer mit vollem Körpereinsatz spielt, gerne mal auf dem Boden stampft mit den Füßen und dergleichen mehr. Es ist nicht nur schön anzuhören, sondern auch anzusehen. Streichquartett A-Dur von Joseph Haydn. Erster Satz.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute hören Sie einen Auszug aus dem Roman Der Hauptmann und sein Frauenbataillon, eine Militärsatire aus dem Jahr 1973. Autor ist der peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosa, der jetzt gerade im April mit 89 Jahren verstorben ist. Er war einer der bedeutendsten Romanciers und Essayisten Südamerikas. Darüber hinaus ist er auch Politiker gewesen, 2010 ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Literatur für seine, Zitat, Kartografie der Machtstrukturen und scharfkantigen Bilder individuellen Widerstands. Leitmotiv seines Werks war die Kritik gegenüber antidemokratischen und die Menschenrechte missachtenden Regierungen. Politisch hat er immer zwischen den Stühlen gesessen, ist aber gegen Ende seines Lebens nach rechts gerückt und deshalb war er durchaus umstritten. Der Hauptmann und sein Frauenbataillon besteht größtenteils aus fingierten Dokumenten. Jetzt gelesen von Ernst August Schippmann.
Hauptmann Pantaleon Pantoja hat von der peruanischen Generalität einen heiklen Geheimauftrag erhalten. Dieser sieht die Rekrutierung von Truppenbetreuerinnen, moderner Marketenderinnen sozusagen, im Amazonasgebiet vor. Diese Einrichtung ist zur unausweichlichen Notwendigkeit geworden, da das äquatoriale Klima bei den Soldaten, so scheint's, die Produktion des männlichen Hormonhaushalts stark anregt und der Frauenmangel im Amazonasgebiet die Situation noch beträchtlich verschärft. Wie gesagt, eine delikate Angelegenheit. Hauptmann Pantaleon Pantoja jedoch, mit seinem grandiosen Organisationstalent, seiner Liebe zum Militär und seiner glühenden Hingabe an ihm gestellte Aufgaben, bewältigt sie geradezu meisterhaft. Das ganze Unternehmen geht natürlich nicht ohne Zwischenfälle ab, für die aber wahrhaftig nicht das militärische Genie Pantoja verantwortlich gemacht werden kann. Eines dieser unvorhersehbaren Ereignisse ist der Tod der schönen, vielgeliebten Betreuerin Olga Arellano Rosaura, die Brasilianerin genannt, die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Zeitungsausschnitte, die Grabrede des Hauptmanns Pantaleon Pantoja und eine Chronik lassen die tragische Geschichte der schönen Brasilianerin an unserem geistigen Auge vorüberziehen. Spezialausgabe der Zeitung El Oriente. Iquitos, 5. Januar 1959. Den schweren Zwischenfällen von Nauta gewidmet. Die folgende außerordentliche Reportage der ganzen Redaktion von El Oriente unter der geistigen Leitung ihres Chefredakteurs Joaquín Andoa bietet den Lesern des Departements von Loreto die lebendigste, ausführlichste und wahrheitsgetreueste Version der tragischen Geschichte der schönen Brasilianerin vom Überfall in Nauta bis zu ihrem Begräbnis in Iquitos, mit allen Vorfällen, die die Aufmerksamkeit der Bevölkerung erregt haben. Gestern Morgen, ungefähr um 11 Uhr, wurden die sterblichen Reste der Olga Arellano Rosaura in der Lebewelt unter dem Namen Brasilianerin bekannt, wegen der Jahre, die sie in der Stadt Manaus gelebt hat, auf dem historischen Hauptfriedhof dieser Stadt beerdigt, mit Szenen des Schmerzes und der Trauer ihrer Arbeitskolleginnen und Freundinnen, welche die zahlreichen Schaulustigen bewegten. Kurz vorher bezeugte eine Infanterieeskorte des Militärlagers Vargas Guerra der Verstorbenen militärische Ehren. Eine ungewöhnliche Geste, die beträchtliche Überraschung hervorrief, selbst unter den Personen, die am meisten über die tragische Form trauerten, in der diese junge und irregeleitete loretanische Schöne ihr Leben verloren hat. Die Hauptmann Pantaleon in seiner Trauerrede, unglückselige Märtyrerin der Pflichterfüllung, und Opfer der Gemeinheit und Niedertracht der Menschen nannte. Diejenigen, die wussten, dass die Beerdigung der unglücklichen jungen Frau gestern Morgen zu früher Stunde stattfand, hatten sich in der unmittelbaren Umgebung des Friedhofs in der Alfonso-Ugarte-Straße eingefunden. Auch viele Neugierige, die schnell den Haupteingang und die Umgebung des Monumentes der Gefallenen für das Vaterland blockierten. Um ungefähr 10.30 Uhr bemerkten die Anwesenden die Ankunft eines Lastwagens des Militärlagers Vargas Guerra, dem eine Eskorte von 12 Soldaten mit Helm, Riemenzeug und Gewehr entstieg, unter dem Kommando von Oberleutnant der Infanterie Luis Bacacorso, der seine Männer zu beiden Seiten des Eingangstores des Friedhofs postierte. Diese Operation entfesselte die Neugier der anwesenden Personen, die den Grund für das Erscheinen einer Eskorte des Heeres zu dieser Stunde, an diesem Platz und unter diesen Umständen nicht ahnen konnten. Das Rätsel wurde wenige Augenblicke später geklärt. Da die Ansammlung der Neugierigen und des Publikums den Zutritt zum Friedhof behinderte, befahl Oberleutnant Baccacorso seinen Soldaten, das Tor freizumachen, was sie augenblicklich und ohne Zögern taten. Um 10.45 Uhr erschien, über und über bedeckt von Kränzen, die bekannte Luxuskarosse des Hauptbeerdigungsinstituts von Iquitos, Modus Vivendi, in der Straße Alfonso Ugarte, gefolgt von einer großen Anzahl Taxis und Privatwagen. Der Trauerzug, der sehr langsam herankam, war Minuten vorher von dem Truppenbetreuungsdienst genannten Lokal am Itaya-Fluss, im Allgemeinen unter dem schlichten Namen Pantilandia bekannt, abgefahren, wo die ganze Nacht hindurch die Trauerwache für die unglückliche Olga Arellano Rosaura gehalten worden war. Ein eindrucksvolles Schweigen breitete sich sofort über das Viertel aus, und die zusammengekommene Menge öffnete aus eigener Initiative einen Weg für den Trauerzug, sodass er bis zur Einfahrt des Friedhofs reichte. Eine große Anzahl Personen, Hunderte nach Schätzung der Beobachter, begleitete die unglückliche Olga auf ihrem Weg zur letzten Ruhestätte. Viele von ihnen waren dunkel gekleidet und hatten Zeichen des Kummers in den Gesichtern. Vor allem ihre Arbeitskolleginnen, die Betreuerinnen und die sogenannten Wäscherinnen von Iquitos. Man konnte unter den Teilnehmern des Trauerzuges sämtliche Frauen erkennen, die in der berüchtigten Institution am Itaya-Fluss arbeiten. Und sie waren es natürlich, die den größten Schmerz zeigten und heiße Tränen unter ihren schwarzen Schleiern und Mantillen vergossen. Es machte einen bewegenden und dramatischen Eindruck, dass unter den anwesenden Betreuerinnen in der ersten Reihe die 6 Frauen gingen, die mit der verstorbenen Brasilianerin die schweren Vorfälle von Nauta miterlebt hatten, in denen jene ihr Leben verlor. Sogar Luisa Canepa, alias Pechuga, die, wie unsere Leser wissen, während des traurigen Vorfalls durch die Hand der Angreifer schwere Verletzungen und Quetschungen erlitten hatte. Aber die größte Überraschung für die dort versammelten Bürger war, aus der Trauerkarosse, in der Uniform eines Hauptmanns des Heeres, mit dunklen Augengläsern, den Chefpromoter des sogenannten Truppenbetreuungsdienstes, den sehr bekannten, aber wenig geschätzten Herrn Pantaleon Pantocha, steigen zu sehen, von dem bis zu diesem Augenblick niemand, jedenfalls soweit diese Zeitung informiert war, seine Eigenschaft als Offizier des Heeres kannte, was natürlich verschiedene Kommentare im Publikum auslöste. Der Sarg wurde von der Karosse gehoben und auf den Schultern Hauptmann Pantochas und der Mitarbeiter des bestgehassten Truppenbetreuungsdienstes auf den Friedhof getragen. Kaum war der Trauerzug aufgereiht, gab Oberleutnant Luis Baccacorso auf ein Zeichen Hauptmann Pantochas mit martialischer Stimme den Soldaten seiner Eskorte den Befehl, präsentiert das Gewehr, dem sie sofort mit Grazie und Eleganz gehorchten. So, auf den Schultern ihrer Kollegen und Freunde und flankiert von den Gewehren, die ihr Ehre erwiesen, zog die unglückliche Brasilianerin, die ihr Leben nicht weit von dem Platz entfernt verlor, wo unser Meerfluss entspringt, in den Hauptfriedhof von Iquitos. Dort, mit allen Zeichen der schlechten Laune und des Missmuts, die vom Publikum nicht unbemerkt blieben, befand sich der Ex-Kaplan des Heeres und derzeitig für den Friedhof von Iquitos verantwortliche Priester, Pater Godofredo Beltran Calila. Der Priester zelebrierte mit übertriebener Eile den Respons für die Verstorbene, sprach keinerlei Sermon, wie man es von ihm erwartet hätte, und verließ den Ort, ohne auf das Ende der Zeremonie zu warten. Nachdem der religiöse Akt abgeschlossen war, sprach Hauptmann Pantaleon Pantocha vor dem Sarg der unglücklichen Olga Arellano Rosaura die Trauerrede, die wir an anderer Stelle der Zeitung abdrucken und die die Beerdigung auf ihren gefühlvollen und pathetischen Höhepunkt führte, wobei Hauptmann Pantocha an verschiedenen Stellen seiner Trauerrede durch sein eigenes Schluchzen unterbrochen wurde, das wie von traurigen Echos, vom Schluchzen seiner Mitarbeiter und vieler junger Anwesender begleitet wurde. Das Abstellen des Sarges und die Anbringung der Grabplatte, auf der in goldenen Buchstaben schlicht zu lesen ist, Olga Arellano Rosaura, genannt Brasilianerin, 1936 bis 1959, ihre untröstlichen Kollegen, gaben Anlass zu neuen Ergüssen von Gefühl und Schmerz über ihr grausames Hinscheiden. Und viele Frauen brachen in untröstliches Weinen aus. Nach dem Vaterunser und einem Ave Maria, die auf Vorschlag von Leonor Corinchilla alias Chuchupe für die ewige Seligkeit der verschiedenen Loretanerinnen intoniert wurden, löste sich der Trauerzug auf. Die Teilnehmer begannen sich in Richtung auf ihre jeweiligen Behausungen zu zerstreuen, als es plötzlich zu regnen anfing, so als wollte der Himmel mit ihnen trauern. Es war 12 Uhr mittags. Trauerrede von Hauptmann Pantaleon Pantocha anlässlich der Beerdigung der schönen Olga Arellano. Beweinte Olga Arellano Rosaura, sehr geliebte Brasilianerin, wie wir dich alle, die dich kannten und bei der täglichen Arbeit mit dir zusammenkamen, zärtlich nannten. Wir haben die glorreiche Uniform eines Offiziers des peruanischen Heeres angezogen, um dich zu diesem, deinem letzten irdischen Domizil zu begleiten. Denn es ist unsere Pflicht, vor den Augen der Welt und mit erhobenem Haupt und im vollen Bewusstsein unserer Verantwortlichkeit zu erklären, dass du, wie ein mutiger Soldat im Dienst für dein Vaterland, unser geliebtes Peru, gefallen bist. Wir sind hierher gekommen, um ohne Scham und mit Stolz zu zeigen, dass wir deine Freunde und Befehlshaber waren, dass wir uns geehrt fühlten, mit dir die Aufgaben, die das Schicksal für uns vorgesehen hatte, zu erfüllen, nämlich die, unseren Mitbürgern und unserem Lande zu dienen. Keineswegs auf leichte Weise, sondern vielmehr unter Schwierigkeiten und Opfern, wie du, geschätzte Freundin, es am eigenen Leib erleben musstest. Du bist ein unglücklicher Märtyrer der Pflichterfüllung, ein Opfer der Gemeinheit und Niedertracht gewisser Menschen. Die Feiglinge, die angestachelt wurden durch den Teufel des Alkohols, der niederen Instinkte, der Wollust oder des teuflischen Fanatismus, lauerten in der Schlucht des Cafique Cocama vor Nauta, um durch verächtlichen Betrug und gemeine Lüge unser Transportschiff Eva auf Piratenart zu kapern und um dann mit bestialischer Brutalität ihre unheiligen Wünsche zu stillen. Sie wussten nicht, dass du diese deine Schönheit, die sie lüstern anspornte, in freigebiger Ausschließlichkeit den mutigen Soldaten Perus gewidmet hattest. Viel beweinte Olga Arellano Rosaura, geliebte Brasilianerin. Diese Soldaten, deine Soldaten, werden dich nicht vergessen. In den entferntesten Winkeln unseres Amazoniens, in den Schluchten, wo das Sumpffieber herrscht, in den entlegensten Camps des Urwaldes, dort, wo das peruanische Heer gegenwärtig ist, um unsere Souveränität zu manifestieren und zu verteidigen, und wohin du ohne zu zögern gingst, ohne dich um die Insekten, die Krankheiten, die Unbequemlichkeiten zu kümmern und das Geschenk deiner Schönheit und deiner offenen und ansteckenden Freude den Wächtern Perus brachtest, gibt es in diesem Augenblick Männer, die an dich denken, mit Tränen in den Augen, die Brust voller Zorn gegen deine sadistischen Mörder. Sie werden niemals dein sympathisches Wesen vergessen, deine maliziöse Grazie und die dir ganz eigene Art, mit ihnen als Frau das Leben im Felde zu teilen, das unseren Gefreiten und Soldaten angenehmer und erträglicher geworden war, durch dich. Viel beweinte Olga Arellano Rosaura, geliebte Brasilianerin, wie sie dich nannten, weil du in dem schönen Land gelebt hast, in das dich deine jugendliche Unrast getrieben hatte, obwohl es, wir müssen es sagen, in dir keinen einzigen Tropfen Blut gab, kein einziges Haar, die nicht peruanisch waren. Du sollst wissen, gemeinsam mit den betrübten Soldaten, die weit und breit über Amazonien verstreut liegen, beweinen und betrauern dich auch deine Arbeitskolleginnen und Kollegen beim Truppenbetreuungsdienst für Garnisonen, Grenzposten und andere Stellen, in dessen Versorgungsdepot am Itaya-Fluss du stets eine üppige Blume warst, die es verschönte und mit Duft erfüllte. Sie bewunderten, respektierten und liebten dich wegen deines Pflichtgefühls, deiner unermüdlichen guten Laune, deines großen kameradschaftlichen Geistes, deiner Tatkraft und so viele anderer Tugenden, die dich zierten. Im Namen aller dieser möchte ich dir mit unterdrücktem Weinen sagen, dass dein Opfer nicht vergeblich gewesen ist. da noch junges Blut so brutal vergossen, wird ein heiliges Band sein, das uns ab heute noch stärker verbindet und wird ein Beispiel sein, das uns leitet und uns täglich ermuntert, unsere Pflicht mit der Perfektion und der Selbstlosigkeit zu erfüllen, mit der du es tatest. In meinem eigenen Namen lass mich dir für so viele Beweise der Zuneigung und des Verständnisses, für so viele innige Anleitungen, die ich niemals vergessen werde, tiefsten Dank sagen. Vielbeweinte Olga Arellano Rosaura, geliebte Brasilianerin, Ruhe in Frieden. Chronik des Überfalls von Nauta. Die Konspiration von Requena. Je weiter die Untersuchung der Vorgänge von Nauta fortschreitet, desto mehr Elemente werden entdeckt, die die ersten Versionen rektifizieren, die von Presse und Rundfunk über das Vorgefallene verbreitet wurden. So wird jeden Augenblick jene These immer mehr abgeschwächt, nach der der Überfall von Nauta und der Tod der Olga Arellano Rosaura alias Brasilianerin ein Ritus der Opferung und Reinigung durch das Blut gewesen sind. So haben auch die ersten Verhöre, denen die Beteiligten in Iquitos unterworfen wurden, sie kamen auf dem Fußwege von Nauta, wo sie seit dem 2. Januar inhaftiert waren, in die Stadt, die Chefs der Guardia Civil und der Kriminalpolizei bestärkt, die andere Version, die noch zirkulierte, auszuschließen, der zufolge der Überfall von Nauta ein Produkt der momentanen Inspiration war, eine Frucht der bösen Ratschläge des Alkohols. Es konnte ohne Zweifel bewiesen werden, dass der Überfall lange vorher und in seinen kleinsten und makabersten Details geplant worden ist. Es begann allem Anschein nach ungefähr 14 Tage vor diesem unseligen Datum bei einer gesellschaftlichen Zusammenkunft, nicht religiösen, wie man sagt, sondern äußerst unschuldigen Charakters, die eine Gruppe von Freunden des urigen Dorfes Requena feierte. Das Fest fand am 14. Dezember im Hause des Ex-Bürgermeisters des Ortes, Teófilo Morey, statt, aus Anlass seines 54. Geburtstages. Während des Festmahles, an dem alle Beschuldigten teilnahmen, nämlich Artidoro Soma, 23 Jahre, Nepomuceno Kilka, 31 Jahre, Caifás Sancho, 28 Jahre, Fabio Tapajuri, 26 Jahre, Fabriciano Pisango, 32 Jahre und Renan Marquez Corinchimba, 22 Jahre, konsumierte man viele Gläser Schnaps und die Genannten erreichten den Zustand der Trunkenheit. Im Verlauf dieses Festes kam, laut Erklärung einiger seiner Mitbeschuldigten, Ex-Bürgermeister Teófilo Morey, der in Requena wegen seiner sinnlichen Instinkte, seiner Vorliebe für gutes Essen und Spirituosen sowie ähnlicher Dinge bekannt ist, auf die Idee, einem Konvoi mit Betreuerinnen aufzulauern, wenn er auf der Reise zu irgendeinem Militärlager wäre, um mit Gewalt die Wonnen der gefallenen Mädchen zu genießen. Die Idee wurde mit Zustimmung und Begeisterung von den Beschuldigten aufgenommen. Alle haben zugegeben, dass das Thema der Betreuerinnen häufig bei ihren Zusammenkünften aufkam, dass sie mehrere schriftliche Proteste an die oberen Chefs des Heeres geschickt hatten, in denen sie darum gebeten hatten, man möge diesen leichtlebigen Frauen erlauben, auch die zivilen Kunden der amazonischen Dörfer, durch die sie kamen, zu bedienen. Unter diesen Umständen ist verständlich, dass der Vorschlag des Ex-Bürgermeisters Morey, der ihnen die Möglichkeit gab, ihren zurückgestauten Sehnsüchten freien Lauf zu lassen, von den Festgenommenen mit Jubel und wahrer Begeisterung aufgenommen worden war. Auf diesem Fest, sagt man, schmiedeten die sieben Freunde die ersten Pläne und kamen überein, ihr hinterlistiges Vorhaben weit ab von Requena durchzuführen, um nicht den guten Namen des Dorfes zu kompromittieren und um die Behörden zu verwirren, falls es eine Untersuchung geben würde. Sie beschlossen auch, auf geschickte Art und Weise die Ankunftsdaten der nächsten Konvois der Betreuerinnen in Nauta und Bagasan herauszubekommen, deren Umgebung sie als die geeignetste für den Handstreich ansahen. Der Ex-Bürgermeister Morey selbst bot sich an, die entsprechenden Daten zu besorgen, dank seiner engen Verbindungen, die er aufgrund seines Amtes als Abgeordneter zu den Offizieren des Stützpunktes von Santa Isabel hatte. Die Angeklagten machten sich sofort an die Arbeit und perfektionierten ihren Plan in zwei oder drei späteren Zusammenkünften. Teófilo Morey gelang es tatsächlich durch Tricks, von dem ersten Leutnant zur See, Germán Urioste, zu erfahren, dass ein Flusskonvoi von sechs Betreuerinnen, aus Iquitos kommend, in den ersten Januartagen die Posten von Nauta, Bagasan und Requena anlaufen würde. Die Ankunft am ersten der genannten Punkte war festgesetzt auf den 2. Januar um die Mittagszeit. Wieder im Hause des Ex-Bürgermeisters versammelt, beschlossen die sieben Individuen, ihr kriminelles Projekt, dem Konvoi vor Nauta, aufzulauern, um die Opfer und die Polizei glauben zu machen, die Urheber dieses sexuellen Verbrechens seien Einwohner jener historischen Stätte. So trafen sie sich in der Abenddämmerung des 1. Januar in der Schlucht des Cacique Cocama, kampierten auf einer Sandbank und vergnügten sich in jener Nacht bei einem improvisierten Fest. Denn wohlweislich waren sie nicht nur mit Revolvern und Karabinern gereist, sondern auch mit den entsprechenden Flaschen Anis und Bier, was ihnen erlaubte, sich zu betrinken, wobei sie sich zweifellos sehr aufregten und lautstark aufputschten und an den nächsten Tag dachten, der ihre krankhaften Pläne und Sehnsüchte in die Realität umsetzen würde. Piraterie in der Schlucht des Cacique Cocama. Vom frühen Morgen an überwachten die sieben Subjekte die Wasser des Amazonas. Sie hatten sich, um ein schärferes Bild vom Fluss zu haben, ein Fernglas zugelegt, das von Hand zu Hand ging. So verbrachten sie einen guten Teil des Tages. Denn erst um 4 Uhr nachmittags entdeckte Fabio Tapajuri in der Ferne das Rotgrün des Schiffes Eva, das die ockerfarbenen Wasser des Flusses mit seiner begehrten Last aufwühlte. Sofort begaben sich die Individuen an die Ausführung ihrer hinterlistigen Pläne. Während 4 von ihnen, Teofilo Morey, Fabio Tapajuri, Fabriciano Pisango und Renan Marquez Corinchimba, das Boot mit dem Außenbordmotor in der Vegetation des Ufers versteckten und selbst dort verborgen blieben, stiegen Artidoro Soma, Nepomuceno Kilka und Caifás Sancho auf das Floß und fuhren in die Mitte des Stroms, um ihr schlaues Theater vorzuführen. Während sie sich mit sehr geringer Geschwindigkeit Eva näherten, begannen Soma und Kilka Zeichen zu machen und laut zu schreien, um Hilfe für Caifás Sancho zu holen. Sie sagten, er brauche dringend ärztliche Hilfe, da ihn eine Viper gebissen hätte. Und der erste Unteroffizier Carlos Rodriguez Saravia befahl, als er das Geschrei der Subjekte hörte, die Maschine zu stoppen und ließ den Kranken an Bord von Eva holen. Eva verfügt über ein Rettungsboot, mit dem lobenswerten Vorsatz, dem Simulanten Caifás Sancho Hilfe zu leisten. Kaum kamen die drei Subjekte mit Hilfe dieser List an Bord, nahmen sie die friedfertigen Masken ab, zogen die Revolver, die sie versteckt bei sich trugen, und befahlen dem Unteroffizier Rodriguez Saravia und seinen 4 Männern, ihnen in allem zu gehorchen. Während Artidoro Soma den Trupp der 6 Betreuerinnen, Luisa Canepa, Pechuga, Juana Barbicilu, Sandra, Eduviges Lauri, Eduviges, Ernesta Sipote, Loretta, Maria Carrasco Lunchu, Flor und die verstorbene Olga Arellano Rosaura, Brasilianerin, und Juan Rivera Chupito, der den Trupp befehligte, zwang, in der Kajüte eingeschlossen zu bleiben, forderten Nepomuceno Kilka und Caifás Sancho mit schmutzigen Beleidigungen und Todesdrohungen die Besatzung von Eva auf, den Motor wieder in Gang zu bringen und das Schiff in Richtung auf die Schlucht zu steuern, wo der Rest der Bande im Hinterhalt lag. In dieser Lage, während man das von den Angreifern vorgeschriebene Manöver ausführte, gelang es dem besorgten Rudergänger Isidoro Auanari Leiva durch eine geniale Lüge, die Vortäuschung eines natürlichen Bedürfnisses des Organismus nämlich, einen Augenblick das Deck zu verlassen und in die Funkkabine zu gelangen und ein verzweifeltes SOS an den Stützpunkt von Nauta abzugeben. Obwohl man die Botschaft nicht richtig verstand, beschloss man sofort, ein Floß mit einem Lotsen und 2 Soldaten flussabwärts zu schicken, um zu sehen, was mit Eva los war. Das Schiff war unterdessen in der Schlucht des Cacique Cocama festgefahren. Es war ein strategisch ausgezeichneter Platz, denn dank des üppigen Unterholzes war die Eva halb versteckt und von der Mitte des Stromes her nicht leicht von den Kähnen und Motorbooten der Fischer erkennbar, die auf unserem Meerfluss fahren. Der feige Überfall. Vergewaltigungen und Verletzte. Mit mathematischer Präzision führten die Delinquenten die einzelnen Etappen ihres machiavellistischen Plans aus. Sobald sie in der Schlucht des Cacique Cocama waren, beeilten sich die an Land gebliebenen 4 Männer an Bord zu kommen. Zusammen mit ihren 3 Komplizen fesselten und knebelten sie mit der größten Rohheit Unteroffizier Rodriguez Saravia und die 4 Besatzungsmitglieder, schlossen sie darauf unter Stößen und Schlägen im Lenzraum des Schiffes ein und sagten, sie seien hergekommen, um wegen der sündhaften Tätigkeit des Truppenbetreuungsdienstes eine Züchtigung durchzuführen. Unmittelbar darauf wandten sich die 7 Piraten, die laut Zeugnis ihrer Opfer hochgradig alkoholisiert waren und vor Nervosität zitterten, zur Kajüte, wo sie die Betreuerinnen eingeschlossen hatten, um ihre ruchlosen Wünsche zu befriedigen. In diesem Augenblick geschah die erste Bluttat. Denn als sie die kriminellen Absichten der Individuen erkannten, leisteten die Betreuerinnen lebhaften Widerstand und folgten dem Beispiel des tapferen Juan Rivera Chupito, der, ohne sich einschüchtern zu lassen und ohne an seine schwächliche Statur zu denken, mit Kopfstößen und Fußtritten gegen die Piraten anstürmte und sie wegen ihres schlechten Benehmens beschimpfte. Aber leider Gottes dauerte seine quixoteske Aktion nicht lange, da es jenen sehr schnell gelang, ihn niederzuschlagen. Sie schlugen ihn mit den Griffen ihrer Revolver und traten ihn auf dem Boden ins Gesicht. Ein ähnliches Schicksal erlitt die Betreuerin Luisa Canepa alias Pechuga, die ebenfalls viel Energie zeigte und sich den Räubern wie ein wahrer Mann entgegenstellte. Sie kratzte und biss, bis jene sie mit so viel Grausamkeit schlugen, dass sie das Bewusstsein verlor. Sobald der Widerstand der verschleppten Frauen gebrochen war, zwangen die Piraten sie mit Revolver und Karabiner, ihnen in ihren lasterhaften Wünschen zu Willen zu sein. Jeder der Angreifer suchte sich ein Opfer aus. Dabei wäre es fast zum Faustkampf zwischen ihnen gekommen, weil alle die unglückliche Olga Arellano Rosaura besitzen wollten, die schließlich Teofilo Morey zugesprochen wurde, da er der Älteste war. Schusswechsel und Rettung. Tod der schönen Betreuerin. Zur gleichen Zeit, während die sieben Individuen ihre große Orgie inmitten der Gewalt feierten, hatte das vom Stützpunkt Nauta geschickte Floß ein gutes Stück des Flusses abgefahren, ohne Spuren von Eva zu finden. Und man wollte gerade zurückkehren, als wunderbarerweise die Strahlen des Sonnenuntergangs in der Ferne zwischen den Bäumen der Schlucht des Cacique Cocama die Farben Rot und Grün des Schiffes aufleuchten ließen. Das Floß wandte sich sofort dorthin und wurde zur Überraschung des Trupps mit einem Kugelregen empfangen. Eine Kugel verletzte den einfachen Soldaten Felicio Tanchiva am linken Oberschenkel und am unteren Teil des Hinterteils. Kaum hatten sie sich von ihrer Überraschung erholt, da erwiderten die Soldaten das Feuer. Es entstand ein Schusswechsel, der sich einige Minuten hinzog und in dessen Verlauf Olga Arellano Rosaura, alias Brasilianerin, tödlich getroffen wurde. Durch Kugeln der Soldaten, wie die Autopsie ergab. Da sie sahen, dass sie unterlegen waren, beschlossen die Soldaten, nach Nauta zurückzukehren, um Verstärkung zu holen. Als die Angeklagten bemerkten, dass die Patrouille sich entfernte, gerieten sie wegen des Todesfalls in Panik. Der Erste, der reagierte, war allem Anschein nach Teofilo Morey, der seine Komplizen zur Ruhe mahnte und ihnen sagte, bis die Patrouille in Nauta sei, hätten sie genug Zeit, nicht nur um zu fliehen, sondern sogar um ihren Plan zu vollenden. Sie waren noch damit beschäftigt, als sich vier Flöße mit Soldaten am Horizont zeigten. Die Angeklagten flohen sofort ins Unterholz. Nur zwei von ihnen, Nepomuceno Kilka und Renan Marquez Corinchimba, konnten sofort festgenommen werden. Alle anderen waren innerhalb von 24 Stunden gefasst. Drei von ihnen, Teofilo Morey, Artidoro Soma und Fabio Tapayuri, fasste man bei Einbruch der Nacht vor Nauta. Sie hatten versucht, dort unterzutauchen, nachdem sie viele Kilometer durch Unterholz geflohen waren, sich die Kleider zerfetzt und die Körper blutig gerissen hatten. Die zwei anderen, Caifás Sancho und Fabriciano Bisango, wurden in den ersten Morgenstunden gefasst, als sie auf einem im Hafen von Nauta gestohlenen Floß über den Ucayali fuhren. Der Leichnam der unglücklichen Olga Arellano Rosaura konnte wegen der gerichtsmedizinischen Untersuchungen auf dem Luftwege im Wasserflugzeug Dalila erst am 4. Januar nach Iquitos gebracht werden, nachdem sich damals noch Herr Pantaleon Pantoja nach Nauta begeben hatte, um die sterblichen Überreste zu begleiten und die ersten Untersuchungen durchzuführen. Das tragische Ende. Und so kommen wir an das Ende dieses Lebens, das in voller Blüte ein frühzeitiges und schreckliches Ende fand, am Abend des zweiten Tages des Jahres 1959, in der Schlucht des Cacique Cocama vor Nauta, durch die verräterischen Kugeln, die vielleicht von ihrer Schönheit verhext waren. Die vielen Personen, die zu dem berüchtigten Lokal am Itaya-Fluss kamen, um an der Trauerwache für Olga Arellano Rosaura teilzunehmen, wo das Beerdigungsinstitut Modus Vivendi eine strahlende Kapelle erster Klasse errichtet hatte, bestaunten, als sie sich dem Sarg näherten, unter den Trauerkerzen durch das Glas hindurchschimmernd, die vollkommene dunkelhäutige Schönheit der Brasilianerin.
Ernst August Schippmann mit einem Auszug aus dem Roman Der Hauptmann und sein Frauenbataillon von Mario Vargas Llosa aus dem Spanischen von Heidrun Adler. Wann immer es Ihnen passt, zum Nachhören. 7 Tage lang in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Ein US-Gericht hat die von Präsident Trump verhängten Zölle vorläufig wieder in Kraft gesetzt. Das Berufungsgericht für den Bundesbezirk Washington gab einem Antrag der Regierung statt und setzte das Urteil eines Handelsgerichts außer Kraft. Das hatte zuvor die weitreichenden US-Zölle gegen fast alle Staaten der Welt für nichtig erklärt. Damit ist aber noch keine endgültige Entscheidung gefallen. In Nina Barth in Washington erklärt, wie es jetzt weitergeht.
Dieses Berufungsgericht will den Fall jetzt erst noch mal prüfen und hat deshalb auch weitere Stellungnahmen eingefordert. Also der Stand ist, bis zu einer Entscheidung dann dieses Bundesberufungsgerichts ändert sich erstmal nichts. Die Zölle können wie geplant gelten. Und das ist im Moment der Stand. Wie lange der so anhält, wissen wir nicht, weil es gibt noch keinen Termin, wann das Berufungsgericht entscheiden wird, wie die endgültige Entscheidung aussieht.